Also kein Audio, jedenfalls kein Audio aus diesem Computer. Wir fangen dann einfach ohne Audio an. Angriff der Zukunft auf die Gegenwart.
Turn noch. In the city of God there will be a great thunder, two brothers torn apart by chaos. While the fortress endures, the great leader will succumb. The third big war will begin when the big city is burning. This is dated 1654 and attributed, of course, to Nostradamus, who died in 1566. So how is it that he could write a text in 1654?
All right. Wir sprechen über Prognose heute versus Präkognition. Und Carl Schmitt hat in seiner Theorie des Partisanen eine alte traurige Ballade zitiert, die Toten reiten schnell. Und man möchte fast hinzufügen, sie reiten noch schneller, wenn sie motorisiert sind. Wie viele von uns haben nicht schon vor dem Flugsimulator gesessen und sind der Versuchung erlegen, das Flugzeug einfach ins Hochhaus hineinzusteuern. Ist ja nur auf dem Bildschirm. Wünsche, denen es verwehrt wird, Realität zu werden, verwandeln sich gemeinhin in Fantasie, dann Bücher, Bilder und Filme, in Kunst. Wenn sich Wünsche aber in Realität verwandeln, braucht es nicht länger Fantasie oder Kunst. Denn dann wird das Verlangen, Desire, Realität. Noch am Tag der Geschehnisse hieß es ja unvorstellbar, unvorstellbar. Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Das Gegenteil ist wahr. Wir alle haben New York schon mehr als einmal brennen sehen. Warum es unvermeidbar war, dass wir es schließlich tatsächlich brennen sehen haben, das ist das Thema heute Abend. Vorsehung, Vorhersehung, Präkognition und Prognose. Und zwar nicht die Lottozahlen vorherzusagen, sondern zu verstehen, warum wir immer schon wussten, wie es kommen würde. Es geht eigentlich darum, die Verblendung zu durchschneiden. Es geht darum, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Im Mikrokosmos, das ist der Titel des zweiten Teils, Business Proposal International Jihad Incorporated Redux, sprechen wir über tatsächliche Vorhersagen oder Proposals bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklungschancen internationaler terroristischer Konglomerate. Und zwar gehen wir zurück in den September 2000, also genau ein Jahr vor den Geschehnissen, als wir, Mario Mentrup und Hans-Martin Slayer und ich, auf dem New Economy Panel der Berlin Beta die Start-up-Gemeinde mit unseren Vorschlägen für Businessmodelle internationaler Terror- und Commerce-Plattformen in Angst und Schrecken versetzt haben. Unsere damaligen Analysen stellten sich nach und auch durch 9/11 als zutreffend heraus. Und in International Jihad Incorporated Redux werden wir diese entsprechenden Passagen heute Abend noch einmal in Erinnerung bringen. Im dritten Teil dann, also ausgehend von dieser Einleitung als 1, 2 Business Proposal International Jihad, 3 Makrokosmos, Szenario 12D. Einigen von Ihnen wird das ja sicherlich ein Begriff sein. In diesem Teil werden wir über tatsächliche ontologische Bedeutung von Begriffen wie selbsterfüllende Prophezeiung oder auch geistiges Brandstiftertum sprechen. Und wir werden etwas Licht werfen auf sogenannte Insidergeschäfte. Warum sehen wir die Schrift an der Wand, verstehen aber nicht ihre Botschaft? Wir sprechen über das Ahnungsvermögen der Kunst, über Eventterrorismus und über Terror-Events und über die Medienmaschine ganz im Allgemeinen. Im vierten Teil, den wir genannt haben Nostradamism, also etwa Nostradamismus, gibt es Reflections on Event Horizons. Und ganz am Schluss entwickeln wir ein neues Proposal für die Zeit, die dann kommen wird. Aber zunächst, Herr Slayer.
Ja, also das war ein Vortrag, den wir September 2000 gehalten haben, über New Terrorism, Chancen und Risiken des internationalen Terrorismusgeschäfts oder internationaler Terrorismus im Zeitalter seiner totalen Vermarktbarkeit. Erfolgsstrategien des New Terrorism. Moderner, professionell durchgeführter Terrorismus, der dem Zuschauer mehr als nur gute Unterhaltung bieten will, kostet immenses Geld. In den Kindertagen des internationalen Terrorismus reicht es vielleicht, mal eben schnell eine Bank zu überfallen oder ein gewinnbringendes Subjekt zu entführen, um die laufenden Kosten des revolutionären Geschäfts zu begleichen. Mit fortschreitender Systematisierung wurde je nach Region und Tradition Drogen- und Waffenhandel sowie andere einkommensträchtige Zweige der organisierten Kriminalität betrieben, natürlich immer im Namen der guten Sache. Mit dem Ende der Bipolarität schwand die Unterstützung östlicher Geheimdienste. Viele Terrorgroups, die sich in den 70ern, 80ern gern marxistisch, klassenkämpferisch gerierten, waren nun gezwungen, nach der weltweiten Installation der kapitalistischen Ordnung ihre eigenen Unternehmungen nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu betreiben. Unausweichlich wurde dadurch auch die Gründung einer geheimen Börse, an welcher Terroristen Aktiengesellschaften, sogenannten TAGs, ihre Kapitalinteressen angemessen durchsetzen zu können. Im Internet existiert seit 1992 eine solche Börse, die für Außenstehende natürlich als solche nicht erkennbar ist. Hier werden tagtäglich die Aktienkurse verschiedenster TAGs aufgelistet und durch Verschlüsselungsverfahren anonymisierte Kauf- und Verkaufsorders getätigt. Je nach Erfolg oder Misserfolg gerade durchgeführter Aktionen sinkt oder steigt die Aktie dieser oder jener TAGs. Indem sich die führenden TAGs mit Aktien unterschiedlicher Gruppierungen eindecken, Risikominderung durch Kapitalstreuung, nimmt die in den 70er Jahren vielbeschworene internationale Solidarität und Zusammenarbeit terroristischer Vereinigungen nun endgültig reale, pervertierte Gestalt an, und zwar auf dem früher so viel geschmähten kapitalistischen Holzweg. Der sogenannte New Terrorism ist nach Expertenmeinung eine Wachstumsbranche mit enormen Gewinnaussichten. Merchandising, Computerspiele, Senderechte, Sponsorship, Terrortourismus, Themeparks und Ähnliches bieten vielfältige Möglichkeiten der Expansion, die von traditionell ausgerichteten terroristischen Vereinigungen bisher geradezu sträflich vernachlässigt worden sind. Dass im Informationszeitalter gerade die ständig nach neuen Attraktionen dürstende Unterhaltungsindustrie eine neue, gewinnträchtige Plattform für vielfältige terroristische Unternehmungen bieten wird, ist unbestritten. Hierfür bietet natürlich das dynamisch expandierende Internet, von dem man die ganze Welt erreichen kann und dabei trotzdem die notwendige Diskretion gewährt wird, ideale Voraussetzungen.
Money makes the world go boom. Wenn der neue internationale Terrorismus nicht alt aussehen will, muss er ständig das hohe Entwicklungstempo der digitalen Ökonomie mitgehen können. Das Internet bietet sich hierbei eben nicht nur als relativ risikoarmes, aber zuweilen hocheffizientes Anschlagsziel für cyberterroristische Aktivitäten an, sondern ist, wie vorher schon erwähnt, auch ein perfektes Medium, um diese zu finanzieren und zu vermarkten. Wie beim Kampf um hochqualifiziertes Fachpersonal im Bereich Hightech-Terrorismus gegen die Geheimdienste mithalten will, schafft dies nur mit der ständigen Ausweitung und Verbesserung des eigenen Geschäftsfeldes. Zur Finanzierung von internationalem Terrorismus auf Weltniveau wurde nicht nur, wie schon erwähnt, eine geheime Terrorismusbörse gegründet, sondern auch vielfältige andere Finanzierungsmodelle aus der kapitalistischen Welt übernommen. Neben der geheimen Terrorismusbörse wird natürlich auch der offizielle Aktien- und Wertpapierhandel weltweit zur schnellen Geldvermehrung benutzt. So kann das Vorauswissen eines relevanten Anschlages im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein. Sowohl bei den sogenannten Optionen, wo auf fallende oder steigende Börsenkurse spekuliert wird, wie bei krisensicheren Werten wie Gold, Schatzbrief und Staatsanleihen, kann man innerhalb von Stunden Millionen verdienen. Vielversprechend sind auch die gerade angelaufenen amerikanischen Ansätze des Terrorist Action Funding. Dabei werden E-Commerce-Firmen als Kapitalsammelstelle benutzt. Der Kunde bekommt einige computersimulierte Terroraktionen zur Auswahl, zum Beispiel World Trade Center in unterschiedlichen Sprengstofftonnenangaben, 6, 8 oder 10 Tonnen, und zahlt für die Ausführung einer von ihm ausgesuchten Aktion eine ihm angemessene Summe. Werden die angegebenen Gesamtkosten für die Show erreicht, wird diese ausgeführt. Der relativ kleine Kreis an potenziellen Geldgebern wird zudem durch individuelle Beratung und unter Zusicherung gewisser Sicherheiten davon überzeugt, dass sich eine Investition in eine teure und aufwendige Terroristenaktion auszahlen wird. Im Falle eines Erfolgs erwartet ihn eine fruchtbare Dividende, in Form von überwältigender Medienresonanz. Dieses Anschlagsfunding durch geneigte Förderer kennt man natürlich in viel größerem Maßstab vom Superterroristen der 90er Osama Bin Laden. Im Gegensatz zu den klammheimlichen Sympathisanten des anonymen Internetfundings kann der Abkömmling saudischer Straßenbaumilliardäre, der über ein großes Vermögen und dazu noch über ein weltweit verzweigtes Imperium aus Tarnfirmen und Terrortrainingscamp herrscht, sich erlauben, überall seine blutige Visitenkarte zu hinterlassen. Mit diesem offenen Terrorist-Sponsorship hilft er ganz global Player, überall auf der Welt etlichen islamischen Terrorgruppen, sowohl logistisch als auch finanziell bei der Ausführung ihrer Taten. Also das war im September 2000, was wir jetzt gerade hier vorlesen.
Dritter Teil. Viel wichtiger noch als früher ist aber nicht nur die Finanzierung der terroristischen Aktionen, sondern vielmehr ihre gewinnbringende mediale Vermarktung. Auch hierfür hat die digitale Revolution hervorragende Möglichkeit geschaffen. The Ultimate Terrorist Experience, Just Do It. Die CNN-Live-Übertragung der Ranch Acapulco-Einäschung in Waco führte zu schweren Auseinandersetzungen innerhalb verschiedener Gruppierungen der Bundesbehörden, bei denen es in erster Linie um die Kontrolle und den Zugriff auf Bildrechte ging. Hier tat sich eine Lücke auf, in welche die neue marktorientierte Generation des internationalen New Terrorism hineinstieß. Der globale Dorftrottel, ständig gieren nach immer noch ultimativeren Präsentationen terroristischer Actionshows, wird demnächst der Meinung sein können, dass flächendeckende Glasfaservernetzung und Satellitenbestrahlung wirklich konsumentenfreundliche Angelegenheiten sind. Breitbandkabel, Pay-per-View-Verfahren, neue digitale Kameratechnologien, UMTS-Mobilfunk sowie die Bereitschaft terroristischer Gruppierungen, sich nach dem Vorbild bestimmter US-amerikanischer Sportvereine und Religionsgemeinschaften eigene Sendeanstalten zu leisten, werden es dem Zuschauer demnächst ermöglichen, bei Anschlägen live dabei zu sein. Diese werden über kurzfristig errichtete Internet-TV-Plattformen gesendet und über ein anonymisiertes Pay-per-View-Verfahren abgerechnet. Vor und während einer terroristischen Aktion besorgen Berichterstatter exklusives Bildmaterial, wobei der sogenannte Human Bomb Camera eine besondere Rolle zufällt. Sie liefert bisher nie gesehene Bilder, beispielsweise wird aus der Sicht eines Selbstmordattentäters zu sehen sein, wie er den Keller seines sicheren Hauses verlässt, mit einem gestohlenen Auto, kurzer Schwenk auf die falschen Kennzeichen, in die Innenstadt fährt und dort sich in ein gut besuchtes Luxuskaufhaus begibt, wo er sich schließlich selbst detoniert. Eine terroristische Mediencrew hat bereits das Kameraüberwachungssystem angezapft. Diese Bilder sowie solche von in sicherer Entfernung postierten Videokommandos werden von einer konspirativ agierenden Regieeinheit zu attraktivem Direkt-Agitainment verarbeitet und sofort ausgestrahlt.
Szenario, Alter. Ja, du wolltest was über Szenario 12.
Jetzt kommen wir zum dritten Teil, Szenario 12d. Ich will noch mal kurz den Begriff Szenario 12d erläutern, für die, die ihn noch nicht kennen. Im Pilotfilm des Akte X-Ablegers Lone Gunman spielt ein Plan namens Szenario 12d die Schlüsselrolle, der darin besteht, ein Flugzeug in das World Trade Center rasen zu lassen, um internationale Verstimmung auszulösen und so die Nachfrage nach Waffen anzukurbeln. Szenario 12d ist dort allerdings ein Geheimplan der US-Regierung. Die Lone Gunman Pilot wurde genau ein halbes Jahr vor 9/11 auf Fox ausgestrahlt.
Also, Makrokosmos ist das Szenario 12d, so haben wir das genannt. Haben wir ein Bild, was dazu umschaltet, oder habe ich das nur nicht verpasst hier? Ich habe hier keine Nummer, was eher ungewöhnlich ist, dass da jetzt kein neues Bild kommt. Ah. Okay. Also, Entropie. Entropie wird gemeinhin als Ausdruck eines Zustands von Disorder oder Zerfall innerhalb eines physikalischen Systems betrachtet. Wir wissen, dass es so etwas wie negative Entropie nicht gibt. Wir wissen auch, dass wir das Ausmaß der Entropie eines Systems niemals genau festlegen können, weil wir eben auf das System einwirken, wenn wir eine Beobachtung auch nur versuchen. Und weil das so ist, lässt sich noch genauer sagen über Entropie, dass Entropie den Mangel taxonomiert, und zwar den Mangel an Informationen über die wahre Struktur eines Systems. Die Geschehnisse haben sich zu einem Datensturm entfaltet, als die Aktion, das Desaster, 24 Stunden am Tag in Schleifen endloser Wiederholung ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gespeist wird, eine Technik, die in der wissenschaftlichen Verhaltensmodifikation Psychic Driving genannt wird. Die Effekte wirken besonders verheerend auf solche, die sich willentlich einer Berichterstattung aussetzen, die die Entwicklung der Geschehnisse also scheinbar in Echtzeit darstellt, als News as they break. Im Datensturm zählt nicht, was tatsächlich passiert und auch nicht, was eine große Zahl von Leuten glaubt, dass passiert, Was zählt, ist der kombinierte Effekt beider Faktoren. Jede Idee ist ihrem Wesen nach psychokinetisch, denn jede Idee hat die Tendenz, sich in einer Form oder in einer Gestalt zu manifestieren. Und wo es um Ideen geht und so, Ideen verändern die Menschheit. Wir haben mal die Frau Basravi heute hier, die uns etwas über so Verse aus dem Koran zu sagen hat.
Ja, ich wurde gebeten, den Vers 26 der Sure Die Biene oder Die Bienen vorzutragen und kurz zu erläutern, was daran vielleicht interessant sein könnte. Ich habe drei Versionen dieses Verses, also drei Übersetzungen, vorbereitet. Die erste ist die wissenschaftliche Übersetzung von Parelt. Schon diejenigen, die vor ihnen lebten, haben Ränke geschmiedet. Da ging Gott ihren Bau an, den Grundmauern an. Und die Decke über ihnen stürzte auf sie herab. Und die Strafe kam über sie, ohne dass sie es merkten. Die zweite Übersetzung ist von Nagel. Auch eine wissenschaftliche Übersetzung, die so an der Universität benutzt wird. Schon die vor ihnen lebten, haben Ränke geschmiedet. Da legte Gott Hand an die Fundamente ihres Gebäudes und das Dach stürzte von oben auf sie und die Strafe kam, von wo sie es nicht bemerkten. Dann die nächste Übersetzung. Die nächste Version ist eine ältere Version aus einer bekannten Tageszeitung. Schon die, welche vor ihnen lebten, schmiedeten Ränke. Doch packte Allah ihr Gebäude an den Fundamenten und das Dach stürzte auf sie von oben und die Strafe kam über sie, von wann sie dieselbe nicht erwarteten. Also auffällig ist, dass alle drei Übersetzungen sich auf den ersten Blick kaum unterscheiden oder nur ganz geringfügig. Die Übersetzer haben aber sicherlich darauf Wert gelegt, dass sie sich etwas unterscheiden, sonst hätten sie nicht jeder ihre eigene Version geliefert. Und im Original, im Koran, hört sich das dann ungefähr so an, auf Arabisch.
Makara alladina min kablihim. Fa'ata Allahu bunyanahum min al-qawaidi. Fa'khra alayhim as-saqf min fauqihim. Wa'atahum al-azabu min haythu la yashuruna.
So, und das ist eine, dieser Vers aus der Sure Die Biene ist ein eschatologischer Vers, das heißt, es geht da um den strafenden Gott. Die ganze Sure geht jetzt nicht nur um den strafenden Gott, sondern es ist eben nur dieser Vers. Die erste Übersetzung von Parelt, mit der ich persönlich übereinstimme, ist interessant, weil die Strafe, die von Gott geschickt wird, von denen, die bestraft werden, gar nicht bemerkt werden. Die zweite Übersetzung, da wird nicht bemerkt, aus welcher Richtung die Strafe kommt. In der dritten Übersetzung erwartet man die Strafe gar nicht und weiß auch gar nicht, wann sie kommen wird. Interessant ist auch noch, vielleicht für mich ist es interessant, vielleicht nicht für jeden, was mit Ränkeschmieden übersetzt wurde, konnte man auch mit falsches Spiel übersetzen. Was sehr wichtig ist, finde ich, ist der Satz, in denen eigentlich alle fast übereinstimmen, ist, da ging Gott bzw. Allah ihren Bau bzw. das Gebäude an den Grundmauern bzw. Fundamenten an. Fundament heißt, wie wir eben gehört haben, im Singular Al-Qaida, in diesem Koran, in dieser Sure bzw. in diesem Vers, wird es allerdings im Plural gebraucht und da heißt es, Al-Qawaida. So viel nur dazu.
Ja, danke, Frau Basravi. Die Verbindung ist ja eigentlich eher ganz offensichtlich. Ich glaube, dass es jetzt gleich noch klarer wird. Bitte? Es hat den anderen Anschlag gegeben von der Tiefgarage aus, schon vorher. Egal, das waren diese Details. Wie gesagt, das ist halt schon ziemlich interessant. Darum, ich begrüße jede Frage dazu. Oder gibt es noch andere? Sonst mache ich weiter. Szenarien, was wir gehört haben, war ja ein Szenario auch. Und im Datensturm sind, was tun diese Insider-Trader? Was ist eigentlich das Geschäft der Insider-Trader? Sie berechnen Wahrscheinlichkeiten und natürlich, sie versuchen auch Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen. Natürlich nach Wissen und Gewissen, wie man es halt kann. Wahrscheinlichkeiten generieren und Wahrscheinlichkeiten beeinflussen. Terror setzt eine kommunikative Leitfähigkeit voraus. Terror koexistiert mit der Mediengesellschaft, ist ohne diese nicht denkbar. Terror wäre bedeutungslos, wenn er nicht in die Selbstgespräche der angegriffenen Partei übersetzt würde und dort in 10.000-facher Vergrößerung zur Wirkung käme. Der Terrorist spielt die Klaviatur der Massenmedien, die ihrer primären Funktionsweise nach Instrumente der Selbstirritation und der Selbsthysterisierung sind. Terrornachrichten klinken sich als ideale, auch als ideelle Viren in das System von Tagesnachrichten und Sondersendungen ein. In der Kommunikation über Terror kommen die modernen Massenmedien zu sich selbst. Eine direkte Methode, Entropie im Datensturm einzuschätzen, ist es, die Dynamik und die Qualität von Nonsens, Witzen oder Gerüchten zu evaluieren. Die endlose und endlose Wiederholung der Bilder des Events, der Geschehnisse, des 9-1-1 induziert Entropie, nichts als nackte Entropie im Exzess. Satans Gesichter erscheinen schließlich in den Rauch- und Staubwolken über Ground Zero. Mr. James?
To you is granted the greater vision that man perceives but little and rarely. Beyond this labyrinth of the serpent of memory is the still point of the world, that gateway which man seeks. It is everywhere and nowhere. It is here now, round as time turns in a circle throughout eternity, infinity. In you is the beginning and the end and the forgetfulness beyond. He who murders will swim in blood, lapping against the bounds of time. But he who sings with joy will be continuously greeted with joyfulness. Every deed you accomplish accompanies you throughout time. This vision exceeds all expectation, such abstract never before I spied. I wish to have knowledge to swim in those pure waters, which are the essence which binds all creation. By me this task should be performed. For I am that pure and clarified spirit by which I must turn all metals to the most pure gold. Pluck up thy heart and be merry, for I will reveal to thee the shadow of this time. O hail, great master, grave sir, hail, I come to answer diversified pleasure. To fly, to swim, to dive into fire, to ride upon the cold clouds of thy strong bidding. Pearl of fire, my holy star, God's moonbeam send forth by flowers across the universe, and through them the shooting star, my angel Ariel, flies with mirrored eyes, leaving a sparkling phosphorescent trail across the universe. Down, down he plummets towards Earth, and through the great vacuum on the curve of infinity, and like a fiery rose, its essence to us. Mr. Duble.
Thank you, Mr. James.
Ja, es gab vor dem 11.09. jede Menge Sachen, die man später dann als präkognitiv bezeichnen könnte. Wir wollen nicht unbedingt auf die ganzen zahllosen Hollywood-Filme eingehen, die das geradezu heraufbeschworen haben, sondern hier haben wir ein paar Beispiele, zum Beispiel aus dem Musikgeschäft. Das Cover, was wir hier sehen, ist von der Hip-Hop-Band The Coup und wurde vor dem 11.09. schon zusammengestellt und naja, an einem Tag wurde es von der Plattenfirma sofort zurückgezogen. Die Musik der Band thematisiert politische Missstände. In seinen Texten richtet sich der Sänger Boots unter anderem gegen die Kluft zwischen Arm und Reich. Und Amazon hat zum Beispiel ihre Liedtexte als lyrische Bomben bezeichnet. Die erste Single der antikapitalistischen Rapper hieß dann auch sinnigerweise 5 Million Ways to Kill a CEO. Dann gab es noch eine Steigerung. Am Tag, genau am 11.09. erschien diese Platte in Plattenläden in den USA. Es war die, es ist Dream Theater, Live Scenes from New York. Die Live-CD der New Yorker Prog-Metal-Band wurde nicht nur ausgerechnet am 11.09. veröffentlicht, sondern das Cover zeigt das World Trade Center und die Freiheitsstatue umgeben von Flammen, die von einem brennenden und mit Stacheldraht umwickelten Apfel, Burning Apple, emporschlagen. Die Platte wurde kurz darauf zurückgezogen und erschien später mit einem nicht brennenden Cover. Auch die Songtitel sind sehr bezeichnend, unter anderem Fatal Tragedy, Beyond This Life, The Dance of Eternity, One Last Time, Just Let Me Breathe, Acid Rain und Caught in a New Millennium. Dann gab es noch die Band Anthrax, die kurzfristig überlegt hat, ihren Namen zu ändern.
Weißt du, den Namen, den sie nehmen wollen? Den neuen Namen?
Ich glaube, die haben ihn da nicht genommen.
Ja, haben sie nicht, aber es war Basket Full of Puppies.
Dann gibt es noch diese jede Menge Hollywood-Filme. Jeder kennt ja die Bilder von Die Hard oder Independence Day oder Deep Impact Armageddon. Der prophetische Charakter einiger Werke aus der Albtraumfabrik hat einen Teufelskreislauf realisierte Fantasie versus fantastische Realität in Gang gesetzt. Erst liefert Hollywood apokalyptische Blaupausen als Popcorn-Unterhaltung, dann werden diese von realen Ereignissen böse übertroffen, was wiederum dazu führt, dass die amerikanische Regierung Hollywood um Hilfe bittet, damit sie sich möglichst realitätsnahe neue Anschlagsszenarien herbeifantasiert, damit man diese noch verhindern kann. Ergo, das heißt, Realität imitiert Kunst und Kunst inszeniert mögliche Realität, damit diese unmöglich werden soll.
Ja. Die Hard. Sagen ja, wir die noch? Wir haben auf jeden Fall den Bildablauf anhand dieser Filme gemacht.
Ja, mal kurz erläutern.
Also, ja, die Filme, hat jeder schon 100-mal gehört, Die Hard 1 bis 3, Deep Impact und Armageddon. Natürlich Independence Day, also ID4, einsame Entscheidung, dann natürlich The Siege und die Katastrophenthriller und Polit-Thriller Executive Orders oder Jihad New York oder natürlich die infamous Turner Diaries. Ja, Computerspiele brauchen wir gar nicht erst mit anzufangen, das hatten wir am Anfang schon. Wer ist der Versuchung nicht erlegen? Aber sag mal, Hans-Martin, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter in unserem Manuskript? Ah, jetzt kommen wir zum Nostradamismus, Reflections on Event Horizons. In der Arglosigkeit der Kreatur spiegelt sich die Amoral des Meisters, sagt Thomas Pynchon in die Enden der Parabel. Die Amoral des Meisters. Der Terrorist nutzt Lücken in der Abwehr des Feindes aus, indem er ihn in ungeschützten Augenblicken ohne Vorwarnung angreift. In diesem Sinn lässt sich sagen, dass der Terrorist sein Opfer besser versteht als es sich selbst. Er spürt Schwachstellen im Immunsystem des Gegners auf und greift diese von innen her an. Weswegen bei den Attackierten oft der Eindruck entsteht, es mit einem dämonischen Gegenüber zu tun zu haben, gegen das man sich nur unter Einsatz ungeheurer Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Die Botschaft des Attentäters lautet stets: Du musst dein Leben ändern. Sich in den Gegner einfühlen. Nach einem Wort Heiner Müllers ist das die einzige Arbeit, die die Dichter können und die die Geheimdienste leisten sollten. Mit dem Kopf des Gegners denken führt im Krieg zu Entscheidungen. Das Jahr 2001, 4698 nach dem chinesischen Mondkalender, ist das Jahr der Metallschlange. Chinesische Astrologen hatten Ärger vorausgesagt und andere wiesen darauf hin, dass das Dollarzeichen ja aussieht wie eine Schlange, die sich um zwei Säulen wickelt. Ein Zeichen vielleicht. Zeichen und Vorhersagen erscheinen immer zutreffend, immer jedenfalls im Nachhinein. Das mag daran liegen, dass die meisten Vorhersagen so allgemein wie möglich gehalten werden. Auf wunderbare Weise korrespondieren solche Vorhersagen mit den Möglichkeiten an sich. Je simpler eine Vorhersage, desto wahrscheinlicher wird sie zutreffen. Beispiel: Mit einer Referenz an Feuer kann eine ganze Palette von Umständen abgedeckt werden. Zunächst natürlich Feuer aller Art, Streichhölzer, Feuerzeuge, Öfen, Fabriken, Häuser, Waldbrände und so weiter. Darüber hinaus Waffen, Feuer und Krieg, Bomben,
dann Unfälle, Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Naturkatastrophen, Vulkane und Blitze und sogar kosmische Phänomene, Kometen oder Supernovae. Die operative Dynamik von Möglichkeit ist schließlich Wahrscheinlichkeit und es sollte in der Natur der Wahrscheinlichkeit liegen, als operative Verbindung zwischen Objekt und Subjekt, zwischen Materie und Geist zu dienen. Vielleicht sollten Prophezeiungen unter diesem Aspekt betrachtet werden. Interessant ist natürlich auch die Häufung von Doppelungen oder Polaritäten im Kontext 911. Die Twin Towers, zwei Monolithe oder ein duales Monolithium, symbolisieren eine paradoxe Polarität, die sich wiederfindet in der symmetrischen Konstellation scheinbar so entgegengesetzter Strukturen wie der von den USA geführten Heiligen Allianz gegen den Terror und das mythische Netzwerk Al-Qaida, die ja beide in dem monolithischen Glauben handeln, das Böse an sich zu bekämpfen. Und wer hätte vorhersehen können, dass der nichtsnutzige George Walker Bush, ein verwöhnter reicher Jüngling, der in Unzucht lebte, soff und kiffte, in der Mitte seines Lebens Gott begegnen würde, der ihn auf einen Weg bringen würde, der ihn auf den Stuhl des Präsidenten der USA führen sollte. Und wer hätte vorhersehen können, dass der nichtsnutzige Osama Bin Laden, ein verwöhnter reicher Jüngling, der Alkohol trank und in Beirut die Bordelle besuchte, in der Mitte seines Lebens Gott begegnen würde, der ihn auf den Weg des Heiligen Krieges bringen würde, auf dem er schließlich Junior Bush begegnen würde. Während der Held der entrechteten muslimischen Massen in einer Höhle im Hindukusch dem Unvermeidlichen entgegensieht, verbringt Junior die ersten Stunden nach dem Bekanntwerden der Geschehnisse von 911 in einem Atombunker. Bin Laden demonstriert anschaulich die Grenzen seines Verständnisses, als er erklärt, das sei ein Werk Gottes, während Junior diejenigen, die sowas hören wollen, in einer Washingtoner Moschee belehrt, dass der Islam schließlich eine Religion des Friedens sei. Er bezeichnet den bevorstehenden Gegenschlag darum auch als Kreuzzug gegen das Böse im Namen Gottes. Während Junior erklärt, jede Nation muss sich entscheiden, in diesem Konflikt gibt es keinen neutralen Standpunkt, kommt aus den Bergen das Echo, die Geschehnisse haben die Welt in zwei Lager geteilt, in eines der Gläubigen und eines der Ungläubigen. Interessant sind diese Polaritäten oder Doppelungen darum, dass, hätte man die Entwicklung der Geschehnisse der einen Seite vorhergesagt, man hätte automatisch auch Geschehnisse auf der anderen Seite vorhergesagt. Wir kommen jetzt zum Schluss. Ich hatte eingangs schon gesagt, jede Idee ist ihrem Wesen nach psychokinetisch, denn jede Idee hat die Tendenz, sich in einer Form oder Gestalt zu manifestieren. Und es gab da mal diese Idee, die beste Strafe für Bin Laden wäre, ihn umzuoperieren zu einer Frau, die dann in Afghanistan leben müsste. Das wäre eine gerechte Strafe. Diese Idee hat sich schon ein wenig vormanifestiert im Bild der Lara Bin Laden oder Osama Bin Croft, Bomb Raider, wir sehen es. Osama Bin Laden, ein unsichtbarer Gegner, ein digitales Phantom, das nur in Archivaufnahmen existiert oder auf vorgefertigten Videobändern, die dem plötzlich ins Bewusstsein des Westen scheinenden Nachrichtensenders Al Jazeera zugespielt werden. Hier auch eine Verdopplung. Der Monopolist CNN hat plötzlich so ein Gegenüber gekriegt. Und jetzt noch eine Prognose. Osama Bin Laden wird niemals gefangen genommen werden, weder tot noch lebendig. Er wird sich in einen unsichtbaren Meister verwandeln. In einen neuen Luther Blissett oder noch besser in eine neue Karen Elliott. Name und Image können in Besitz genommen werden. Und unter dieser Signatur können diverse Pranks oder andere subversive Aktionen unternommen werden, um die nur scheinbar oppositionellen Positionen sowohl der Heiligen Allianz unter Führung des großen Satans USA als auch der International Jihad Incorporated Al-Qaida zu untergraben und anzugreifen. Bin Laden ist eine Medienperson geworden, eine Global Celebrity, die allen alles Mögliche bedeutet. Wir können sie entführen und in transsexuelle Antimaterie kleiden, die das Licht krümmt. In dieses schwarze Loch einer Bedeutungsimplosion möge die Menschheit dann starren. Und jetzt Herr Mentrup.
Morgen. Ich war in der Traumfabrik. Nun bin ich in der roten Zone. Niemand spricht darüber. Für die, die nicht in der roten Zone sind, existiert sie nicht, die rote Zone. Das wird in der roten Zone digitale Gerechtigkeit genannt. Niemand in der roten Zone spricht mit den anderen in der roten Zone. Doch das Vokabular ist bei allen, die in die rote Zone eingetreten sind, dasselbe. Differenzen sind kein Thema. Niemand spricht darüber, weil sich das Sprechen und das Zuhören, das Leben und Lesen und Schreiben Das Senden und Empfangen erübrigt im selben. Außerhalb der roten Zone wird nicht über die rote Zone gesprochen, weil sie in der Außenwelt nicht existiert. In der Außenwelt wird kommuniziert, weil es das andere ist, was dasselbe vortäuscht. Dieses Wissen um das Wahre und das Falsche selbe ist die digitale Gerechtigkeit. Die digitale Gerechtigkeit. Die digitale Gerechtigkeit demonstriert ihre Autorität dann, wenn sämtliches Silikon zu Staub verfällt und Staub zu Silikon wird. Wenn die völlig verzerrten, entstellten, zerstörten Fakten zu Staub zerrieseln. Digitale Gerechtigkeit. Aus dem Dunkel ins Licht. Control Data. Elektronische Fronten sind Labyrinthe im Leben. In der roten Zone bist du willkommen. Du bist nun ein Selbes. Das andere steckt fest im Datenlabyrinth. Für immer. Das ist die digitale Gerechtigkeit. Silikon wird Staub und Staub wird Silikon.
Fabulous. Yeah.